Wir werden wie die Träumenden sein. Eine Landsuche in Deutschland. Geht wieder eine Sekunde, eine runde Sekunde, und ich will mich was lehren. Keine Fahnen auf Halbmast, keine Eifersucht auf den einzigen ansehnlichen Gott, das Auge, in dessen Blick wir leben. Nicht mehr jeden Tag ein Schweigen, das die alten Fehler übertrifft. Ich öffne die Schränke, die Zeit im Ohr, die sibirische Himmelfahrt reise ich. Das quietschende Drehen der Mühlenflügel vom Feld höre ich, die Stärke der Pferde bewundere ich und die ungeküssten Menschen zähle ich mit dünnen Bleistiftstrichen voller Hoffnung für mich. Ein Kaddisch spreche ich ungeübt in Tarnow und Leipzig, lasse die Seelen der Verwandten ruhen, lege für alle einen glatten, runden Stein, warm gerieben, weiß nicht, was ich da tue. Sage mir, wenn ich keinen habe, den ich liebe, kann ich auch keinen verlieren. Aber lieber will ich einen verlieren, als nicht zu lieben. Meine Lust, mein Verlangen soll mich treiben und die Angst meine Seele nicht berühren. Wohl soll ich mich bei dir fühlen, wenn ich weiß, wo du bist. Wo ich bin, suche ich dich. Aber Lebensfurcht macht mich fühllos. Morgens nehme ich wahr, was ich versäumt habe und schreibe die vergessene Schrift. Abends renne ich vom Glück überhäuft davon. Die Welt ist da, die Wörter wahr und sogar wahrhaftig, und ich rede keine letzten Sätze und nicht um den heißen Katzenbrei herum. Heute nicht. Eine runde Sekunde und ich stelle Fragen, suche mir Antworten und beginne links außen am Strand die feinen Sandkörner zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich habe Lust, glücklich zu sein und bin bereit, Tag für Tag, um mein Portionchen Leben mit dumpfem Eigensinn zu feilschen. Das schrieb Rosa Luxemburg an ihren Geliebten, der analysierte, paralysierte und Baupläne zeichnete. Nicht für Rosa ein Haus, für alle Menschen ein Dach. Ach, Jorgisches, hast keine Nachtigall gehört. Auf die Länge der Missdeutungen passen die Betten nicht. Der Augenblick verzettelt, verkleinert, ohne warmes Herz und weiche Haut. Aber Geschichten gibt es immer zu erzählen. Deine, meine und die vom kleinen Moses ohne Brille, die von Herrn Blumenthal und Mrs. Bailey aus Leipzig, verstorben in Liverpool, und die von Frau Anna Fischmann, die von der Idastraße in Leipzig, dem Haus Nummer 41, und vom deutschen Burmesen Karl Richard Jacobsen, die vom Pferd des armen und kranken Handlungsreisenden Friedrich Wilhelm Wohlrath, das in der Czerokastraße zu Krakau um sein Überleben und zum Vergnügen aller auf den Tischen tanzte, und die von der ungeteilten Erbengemeinschaft der Idastraße 41, bestehend aus zwei Toten, einer unauffindbar Emigrierten und einer Lebenden. Und die von Egon Hugarowitsch, dem Bäcker und Erfinder der aus rotem Marzipan geformten, wohlklingenden Spieluhren, dessen Frau ihr Leben lang Sonntag für Sonntag mit ihm haderte, wenn er die Töne mit rosig geblähten Wangen und einer Piccolo-Flöte aus Schokolade in die Spieluhren blies. Sie verließ ihn mit allen ihren Hoffnungen auf ein Leben ohne Marzipan und kam weinend wieder. Kein neues Glück hatte sich gefunden, nur ein Liebhaber für wenige Nächte. Und Herr Hugarowitsch formte für sie das größte goldene Osterei, und wieder schimpfte sie ihn aus, warf ihm vor, dass er hinter ihrem Rücken lebe, wann immer sie sich umdrehe, Heimlichkeiten denke. So suchte er sich eine junge Geliebte am anderen Ende der Stadt. Aber der Weg zu seiner Bäckerei war zu weit, der Atem für seine Schokoladenflöte geriet ihm zu kurz. Also schlief er wieder in seinem Hause und ließ sich von einer Flut von salzsäurigen Worten beschimpfen. Heimlich dachte er, wenn er sein Gesicht abwandte, gerne, dachte er heimlich. Und er träumte sich eine Frau, eine, die Spieluhren liebte, Zuckermelassen, Marzipanfarben und Flöte blasen konnte. Marzipanflöte. In Theresienstadt spielte Egon Hugarowitsch auf der Flöte, bis er verhungert war. Und seine Frau haderte noch immer mit ihm und tauschte die Flöte gegen ein Stück Brot. So spielte ein Fremder das letzte Lied für Egon Hugarowitsch. Dann aß er die Schokoladenflöte auf und seine Frau weinte bitterlich, über sich weinte sie und ihre Verlassenheit, denn sie vermisste ihren Mann, weil sie sich selbst vermisste. Viele Geschichten gibt es, muss nur ein Mensch zuhören und aufschreiben, auch diese. Auf einer Wiese, die bis in den Himmel sich erstreckte, stand eine schwarze Stute mit einem Schild um den Hals gehängt, darauf war zu lesen: Ich bin Frau Weiß. Und in einer runden Sekunde des Jahres 1938 geschah es, dass in der Czerokastraße in Krakau ein bunt geschecktes Pferd auf dem Tisch des größten Gasthauses tanzte. Es trommelte mit seinen Hinterhufen die besten Swings in Galizien. Der Wirt versorgte das Pferd reichlich mit Heu und sauber geschabten Mohrrüben an jedem Schabbesabend. Und doch lief ihm das Pferd davon und tanzte in Lemberg, Breslau und Ratibor. Zum Vergnügen aller jungen Mädchen und aller gelockten Gelehrten. Sie klatschten und lächelten, und das Pferd trug eine weiße Decke und fraß frischen Klee. Am Schabbes verschlang es heimlich schlesische Weißwürste, und zu Weihnachten schmückte es sich mit Lametta. Aber Weihnachten 1940 klatschten keine jungen Mädchen mehr und lächelten keine schwarz gekleideten Gelehrten. Es waren Soldaten, die das Pferd sattelten und auf ihm nach Osten ritten. Verborgen im kalten Schnee fraßen sie das Pferd auf. Und die Geschichte aus dem Talmud von den zwei Engeln, sie geht so. Zwei Engel begleiten den Menschen am Freitagabend auf seinem Weg von der Synagoge nach Hause, ein guter und ein böser Engel. Wenn der Mensch sieht, dass zu Hause die Lichter brennen, der Tisch gedeckt und das Bett bereitet ist, sagt der gute Engel: Amen. Wenn der Mensch aber nichts von alledem vorfindet, sagt der böse Engel, möge es am nächsten Schabbat genauso aussehen. Und dem guten Engel bleibt nichts anderes übrig, als sein Amen hinzuzufügen, denn Amen zu sagen, das ist seine Aufgabe, im Guten wie im Schlechten. Mein guter Engel muss traurig sein über die vielen Male, da er zur Verwünschung des bösen Engels Amen sagen musste. Mein guter Engel muss traurig sein über die vielen nicht zu zählenden Male, da ich ihn und mich verleugnete. Von keiner Herkunft wollte ich sein und von keiner Zukunft. Keine, die alle Fremdwörter verkehrt herum weiß und keine, die die Gläser zählt, die an ihrem Kopf vorbeigeflogen sind. Ein Wort ist ein Wort ist ein Wort, eine Erinnerung, eine Geschichte, eine lebende und eine gestorbene zugleich. Ein Wort ist eine Scherbe und jeder muss sein Trinkgefäß selbst zusammensetzen. Die Wörter haben ihre Geschichten und die Geschichten ihren Himmel auf Erden. Wie denke ich, wenn ich mich erinnere? Wie frage ich, wenn ich weiß, dass ich keine Antworten bekomme? Wie antworte ich mir, wenn ich nicht einmal ahne, was ich wissen will? Wie lebe ich ohne Fahrkarten und Platzreservierungen? Wie lange brauche ich, um Platz zu nehmen, Raum abzuschreiten? Wie erkläre ich mir das Böse, das geschieht und wie die anderen Menschen? Die Dinge und das Leben sind nicht mehr geheimnisvoll. Alles ist erklärbar und feststellbar. Das Böse gibt es nicht. Das Böse sind Mechanismen, Eitelkeiten, Wut, Wichtigtuereien. Ich bin wer, zeigte einer dem anderen und schlägt ihn, tritt mit Stiefeln, verhaftet, deportiert oder lässt ermorden. Ich bin niemand, lässt einer den anderen leiden, mit allem Hass seines Körpers, wegen eines versehentlich eingenommenen Platzes, eines anderen Ganges wegen. Erbarmungsloser Hass, um Leben zu vereiteln, Gedanken zu verhindern, Großzügigkeiten, Gesten und Gefühle. Ich besitze ein einziges Foto meiner Großmutter. Sie sitzt aufrecht auf einem großen Stuhl mit Armlehnen, das Kleid hochgeschlossen und lang. Keß hat sie einen weißen Kragen um den Hals gelegt, die Beine übereinander geschlagen. Schräg sitzt sie in dem Stuhl, eine Hand liegt ruhig auf ihrem Knie, mit dem anderen Unterarm stützt sie sich leicht auf die Armlehne. Sie lächelt, als wüsste sie alles. Ihr Gesicht hat Ähnlichkeit mit meinem Gesicht. Aber so ruhig und bestimmt habe ich nie gelächelt. Ich war immer aufgeregter und unsicherer. Weiß nicht, was das Unverlierbare in meinem Leben sein könnte. Meine Würde finden und behalten lernen. In Herzlichkeit, liebend und in Frage stellend. Meine Großmutter war eine große, stattliche Frau. 44 ist sie auf dem Bild eines Leipziger Fotografen. Das letzte Bild von ihr. 1940 stirbt sie. 4 Wochen nach ihrem viel älteren Mann. Sie stirbt zur rechten Zeit ihren eigenen Tod. Sie ist Jüdin. Ich brauche meine Großmutter. Sie ist die Einzige, die mir erzählen kann, was sie sah und dachte, als sie mit dem Eimer und den Kartoffeln durch die Straßen ging und mit 3 oder 4 oder 5 Kartoffeln aushalf. Zur rechten Zeit ist sie gestorben. Das soll mir nicht passieren. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen. Ich öffne die Schränke und fahre die Himmelfahrten in allen runden Sekunden. Ich beginne zu reden, und warum soll ich nicht zuschauen, wie ein Pferd in der Czerokastraße in Krakau ein Tango auf dem Tisch tanzte? Warum soll ich nicht mittanzen?